ARD.
Andrea Mühlberger ist für Sie am Mikrofon. Und um diese Themen geht's gleich. Wir schauen nach Russland, wo der Krieg gegen die Ukraine nach gut 2 Jahren bereits museal wird, in sogenannten Kriegsmuseen. Dann heißt es bei uns Wassermarsch. Wir feiern ein Element, von dem sich auch viele Künstlerinnen und Künstler gerne treiben und inspirieren lassen. Wir schauen uns den Macher mal etwas genauer an. Aber zuerst haben hier Emily Blunt und Ryan Gosling ihren Auftritt. Vergangenes Jahr buhlten sie im Kino mit Barbie bzw. Oppenheimer um die Gunst der Besucher. Auch bei der Oscarverleihung Anfang März, da sorgten sie mit ihrem Bühnentribut an die Stunt-Community für eines der vielen Highlights der Show. Ein Auftritt, der in gewisser Hinsicht Werbung war für ihren gemeinsamen neuen Film, der jetzt bei uns auch in den Kinos gestartet ist. Die Actionkomödie The Fall Guy, eine Hommage an die 80er-Jahre-Serie Ein Code für alle Fälle. Bettina Dunkel stellt ihn uns jetzt vor.
Es ist doch zum Mäusemelken. Da hat man einen Traumjob in der Filmbranche, datet eine Traumfrau, die ebenso smart wie tough ist, und dann macht so ein dämlicher Sturz aus ein paar hundert Metern Höhe alles kaputt. Allem voran den Rücken von Stuntman Cole Sievers. Die Actionkomödie The Fall Guy redet nicht lange um den heißen Brei herum. Gleich die Anfangsszene macht klar, in den kommenden 2 Stunden wird es actionlastig, romantisch, ein wenig dramatisch, primär jedoch lustig und nicht zu vergessen nostalgisch. I might fall from a tall building, I might roll a brand new car, 'cause I'm the unknown stuntman that made Redford such a star. Denn The Fall Guy ist eine Hommage an klassisches Popcorn-Kino und klar an die 80er-Jahre-Vorabendserie Ein Colt für alle Fälle. Die handelte von Stuntman Cole Sievers und seinem Nebenjob als Kopfgeldjäger. Ein Remake der Serie ist The Fall Guy allerdings nicht, eher eine Art Vorgeschichte.
Nichts geht über einen guten Twist?
Immer keinen Twist.
Cole Sievers, herrlich selbstironisch dargestellt von Ryan Gosling, hat sich nach seinem fatalen Sturz aus dem Filmbusiness zurückgezogen. Um das Regiedebüt seiner von Emily Blunt gespielten großen Liebe Jodie zu retten, lässt er sich erneut für potenziell knochenbrechende Tätigkeiten anheuern. Stunts sind hier jedoch nur ein Teil seiner Arbeit. Wichtiger ist die Suche nach dem verschwundenen Hauptdarsteller aus Jodies Film.
Mach dich auf die Suche nach ihm, bitte.
Warum ich?
Du bist ein Stuntman, verflucht. Niemand wird bemerken, ob du hier bist oder nicht. Nicht bös gemeint.
Ich meine, schon ein bisschen.
So lustig dieser kurze Dialog auch ist, seine tiefere Wahrheit lautet, Stuntmen machen die Drecksarbeit, werden aber nicht wahrgenommen. Womit wir beim eigentlichen Kern von The Fall Guy angekommen wären. Denn der Film ist eine große Verbeugung vor den Männern und Frauen, die den wohl gefährlichsten Job in Hollywood ausüben. Regisseur David Leitch hat selbst jahrelang als Stuntman gearbeitet, hat unter anderem Brad Pitt und Jean-Claude Van Damme gedoubelt. Seit seinem Wechsel hinter die Kamera zelebriert er in Action-Blockbustern wie John Wick oder zuletzt Bullet Train die große Kunst des vollen Körpereinsatzes.
Ich bin nur ein Stuntman, okay?
In The Fall Guy zeigt Leitch, wie fordernd diese Arbeit ist und wie groß das Technikteam ist, das die Stunt-Double unterstützt. Zudem erweitert der Adrenalin-Regisseur sein Werk auch auf anderer Ebene. Das Humorlevel wird bis zum Quatschniveau hochgeschraubt. Ryan Gosling und Emily Blunt glänzen mit Charisma, Charme und spürbarer Spielfreude. Bierernste Blockbuster wiederum, die ehrliches Stunt-Handwerk durch den überbordenden Einsatz von Computereffekten an den Rand drängen, werden zur Witzvorlage. Vor allem Dune wird mit seiner gelbstichigen Wüstenoptik in einer wiederkehrenden Film-im-Film-Sequenz ins Visier genommen. Auch sonst hat The Fall Guy allerlei Metaebenen und Insiderwitze aus dem Filmgeschäft zu bieten, macht sich lustig über die Suche nach dem finalen Akt und nimmt mehr oder weniger augenzwinkernd Tom Cruise oder Jean-Claude Van Damme auf die Schippe. Wirklich tiefschürfend wird es dabei nie. Denn wie es sich für einen Film gehört, der das fast vergessene Popcorn-Kino vergangener Jahrzehnte zurück auf die Leinwand holt, die Unterhaltung steht im Vordergrund. Und die bekommt man hier definitiv geboten. Wenn es sein muss, bis zur Schmerzgrenze.
Seit heute in den Kinos The Fall Guy von David Leitch mit einem sehr selbstironischen Ryan Gosling in der Hauptrolle. Russlands Krieg gegen die Ukraine wird maßgeblich ja auch im Namen der Kultur geführt. Das Moskauer Puschkin-Museum, das bewahrt jetzt zum Beispiel den Helm eines russischen Soldaten auf, der auf seinen Kopfschutz selbst ein recht gelungenes Porträt von Puschkin gezeichnet hatte. Beseelt von historischer Zeitzeugenschaft öffnen Landauf, Landab Museen und Wanderausstellungen, die der sogenannten, Zitat, militärischen Spezialoperation gewidmet sind. Ihre Aufgabe ist es, laut russischem Kulturministerium, historische Wahrheit durch Exponate zu verbreiten. Christine Hamel hat sich davon ein Bild gemacht.
Es ist schon eine atemberaubende Gleichzeitigkeit. Eben noch in den Nachrichten, jetzt schon im Museum. Eine neue Erinnerungskultur bricht sich in Russland Bahn. Die sogenannte militärische Spezialoperation, also der Krieg gegen die Ukraine, wird im Museum strukturell sakralisiert.
Um die Besucher daran zu erinnern, was war und was jetzt passiert. Denn da gibt es eine Verbindung.
Behauptet die Kuratorin des Museums der Geschichte der militärischen Spezialoperation in Saratow, Julia Bukaeva. Und fährt fort mit der Kernerzählung des Kreml, nach der Russland wie im Zweiten Weltkrieg bedroht ist.
Wieder geht es um einen Genozid der russischsprachigen Bevölkerung in der Ukraine. Vollkommen unschuldige Kinder sind ums Leben gekommen. Die russische Sprache wird verdrängt, die sowjetische Geschichte ausgelöscht. Denkmäler werden abgerissen und es erwacht dieser Nationalismus, dieser Narzissmus, gegen den unsere Vorfahren während des Zweiten Weltkriegs gekämpft haben.
Das ist die propagandistische Stoßrichtung der neuen Kriegsmuseen. Eine verlogene Großerzählung, für die sich das Regime museale Weihen effektiv zunutze macht. Was ins Museum kommt, ist schließlich bedeutsam und wahr. Die Order, Museen der militärischen Spezialoperation einzurichten, kam denn auch von Wladimir Putin persönlich. Das Kulturministerium wiederum steuerte Empfehlungen bei, welche zeithistorisch relevanten Objekte zu sammeln seien.
Kinderspielzeug mit Blutspuren. Beschädigtes Kinderspielzeug, zerbrochene und beschädigte religiöse Gegenstände und andere Haushaltsgegenstände, die von der humanitären Katastrophe zeugen.
Da man im Museum von Saratow offenbar ohne diese Objekte auskommen musste, schüttete man kurzerhand einen Sandhaufen auf, in den Schaufeln Eimer, Förmchen, ein Teddybär und ein einzelner Kinderschuh drapiert wurden. Maßgeschneiderte Zeitgeschichte. Zu sehen sind ferner Militäruniformen, Tarnnetze, Zahnbürsten, Seifenschalen, Verpflegungsrationen oder Waffensysteme der eigenen Armee. Aus der Ukraine werden dazu vermeintliche Kriegstrophäen ausgestellt. In einer Vitrine sieht man vor allem Bücher. Die große Geschichte der Ukraine, die Kriege Russlands gegen die Ukraine vom 12. bis zum 21. Jahrhundert oder der Gesetzeskodex der Ukraine. Daneben ein 50-Grivnen-Schein mit dem Porträt Michailo Chruschewskis, des ersten Präsidenten der unabhängigen ukrainischen Volksrepublik von 1917 bis 1920. Dem Publikum werden diese unaufgeregten Dinge des Alltags als Symbole eines ukrainischen Nationalismus dargeboten.
In dieser Vitrine sehen wir nationalistische Abzeichen. Und hier haben wir all diese Produkte ausgestellt, mit denen die ukrainische Armee versorgt wird, und zwar von Seiten der NATO. Hier sehen wir verschiedene Nahrungsmittel, hergestellt in den Vereinigten Staaten, in den Niederlanden, in Deutschland und Großbritannien. Das ist hier in dieser Vitrine ja nur ein kleiner Ausschnitt. Aber er belegt, wie die ukrainische Armee von verschiedenen Staaten unterstützt wird.
Holländische Tütensuppe gelangt so in Museumsvitrinen. Russlands heldenhafter Kampf gegen die NATO. Auch diese Kreml-Erzählung müssen die Museen veranschaulichen, ob in Saratow oder Ulyanovsk. Das Sammeln von Zeitdokumenten reiße alle mit, beteuert dessen Direktor.
Wenn die Leute sehen, was wir hier zusammentragen, bringen sie mehr und mehr. Das Schwierigste war es, die Uljanowska Pravda vom 25. Februar 2022 zu ergattern, vom Tag 2 der Spezialoperation. Tag 1 hatten wir. Zeitungen werden ja kaum noch aufbewahrt, aber jetzt ist alles wichtig. Alles kann schließlich irgendwann eine Seltenheit oder ein ideales Exponat bedeuten.
Der paranoide Stil in der Politik hat seine eigenen attraktiven Eigenschaften. Er gibt seinen Anhängern nicht zuletzt Gelegenheit zu maßloser Selbstüberhöhung.
Christine Hamel über Russlands neue Erinnerungskultur. Und hier ist Paul Simon mit Me and Julio down by the schoolyard.
Mama pajama rolled out of bed and she ran to the police station. When the papa found out, he began to shout and he started the investigation. It's against the law. It was against the law. Oh, what did mama saw? It was against the law. The mama looked down and spit on the ground every time her name gets mentioned. Papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Take me away, but the press let the story leak. Now when the radical preach come to get me released, we's all on the cover of Newsweek. And I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard.
Die Natur ist für Künstlerinnen und Künstler ein wahres Schatzhaus der Inspiration. In der Galerie Handwerk in München hat nun eine Ausstellung eröffnet mit Arbeiten zum Thema Wasser. Julie Metzdorf über Wellen, Wogen, Wirbel.
Es ist, als habe Massimo Michelozzi seine Vase direkt aus Wasser gestaltet. Die Form fließend, ja wabernd, voller Ein- und Ausbuchtungen. Der Rand in sanftem Auf- und Ab gewellt, das transparente Glas stellenweise von einem wässrigen Blau durchzogen. Kein Wunder, Massimo Michelozzi kommt aus Venedig. Als Glaskünstler auf der Insel Murano bestimmt Wasser sein Leben. Wellen, Wogen, Wirbel heißt die neue Ausstellung in der Galerie Handwerk. Blau, Türkis und Grüntöne durchziehen die Räume, alles scheint wie bewegt. Die gekräuselte Oberfläche einiger Trinkgläser von Cornelius Rehr erinnert an Wind auf einem See und im Halsschmuck von Dörte Fuchs glitzern kleine Perlmuttfischchen wie in einem Fischernetz. Die Künstlerinnen und Künstler verbinden offensichtlich vor allem positive Erinnerungen mit Wasser als Stimmungsträger und Repräsentant von Freiheit, Frischluft, Formenvielfalt. Doch es ist gar nicht so einfach, den Charakter von Wasser in einem Objekt wiederzugeben, denn Wasser heißt auch Vergänglichkeit, sagt Kuratorin Michaela Bräsel.
Also das ist ja eigentlich das, was am Wasser auch so faszinierend ist, dass es von einem Moment zum anderen ganz anders ausschaut, dass das eigentlich immer ein Element ist, was man eigentlich nicht einfangen kann. Also alles, womit jetzt hier die Auseinandersetzung erfolgt, ist alles nur ganz kleine Momentaufnahmen.
Die Keramikerin Barbara Butz hat sich ganz den Farben von Wasser gewidmet und einen ganzen Plattensee als Installation aufgebaut. Dutzende Platten in Form kleiner Wasserlachen schillern in den unterschiedlichsten Wasserfarben, von Isargrün bis Pazifikblau. In anderen Arbeiten begegnen wir türkisfarbenen Schwimmbadfliesen, Broschen scheinen wie aus gefrorenem Eis geschnitten. Von Kayona Stumpf ist eine Keramikskulptur in Grüntönen zu sehen, in der sich Unterwasserpflanzen zu einem barock verschnörkelten Springbrunnen verschlungen haben. Manchmal arbeitet das Wasser auch direkt an den Stücken mit. Die in Kiel lebende koreanische Künstlerin Ho Jung-Yoon überlässt papierweiße Platten und ein bisschen blaue Farbe sich selbst und dem Regen.
Sie trägt die Farbe auf und stellt das dann in den Regen. Und je nachdem, ob es jetzt ein intensiver Regen war oder eher so ein Sprühregen, kommen dann auch ganz unterschiedliche Intensitäten zustande.
Die Vielfalt der Arbeiten ist enorm. Neben Keramik und Glas gibt es auch Schmuck, Buchkunst, Papierarbeiten und viel Textil. Darunter zwei handgewebte Wandbehänge der Dänen Hellerude Trolle, die das Thema Wasserfall behandelt. Geschlossene Webflächen und einzeln freiliegende Fäden wechseln sich ab. Die Wollfäden sehen wirklich aus wie strömendes Wasser.
Dann hat man so richtig den Eindruck, oben ist irgendwie, geht das Wasser rüber, dann verdichtet es sich, dann läuft es hier rüber, dann kommt es hier irgendwie wie über die Steine und hier, wie als ob es in so ein Becken kommt und so dunkel ist und da fließt es dann sozusagen weiter. Also dass man so diese Beobachtung, wie so ein Wasserfall funktioniert, dann in so ein textiles Medium umsetzt.
In der Qualität der Arbeiten spiegelt sich auch die hohe Wertschätzung gegenüber dem Element Wasser. In Lena Karpkes Arbeit »Wasser zum Trinken« wird das besonders deutlich. 194 Krüge und 194 Becher aus weißer Keramik repräsentieren die Länder dieser Erde. Wasserstandsmarkierungen und die Innenglasuren zeigen an, wie viel Wasser in jedem Land gebraucht wird und wie viel tatsächlich zur Verfügung steht. Dunkle Glasuren bedeuten, dass viel Wasser vorhanden ist, helle Glasuren stehen für wenig. Wie zwei Inseln stehen sich die Habenkrüge und die Brauchenbecher gegenüber und verdeutlichen eindringlich, Wasser ist ein kostbares Gut.
Die Ausstellung Wellen, Wogen, Wirbel, Wasser als Inspirationsquelle noch bis 8. Juni in der Galerie Handwerk in München.
Você me deixou satisfeito. Nunca vi deixar alguém assim. Você me livrou do preconceito de partir. Agora me sinto feliz aqui. Quem foi que disse que é impossível ser feliz sozinho? Vivo tranquilo, a liberdade que me faz carinho. Caminho, não tem pedras nem espinhos. Eu durmo sereno e acordo com o canto dos passarinhos. Eu durmo sereno e acordo com o canto dos passarinhos. Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá.
Brasilianische Sängerin Marisa Monti, Satish Feitu hieß dieser Song mit einem Wort, zufrieden. In der Kulturredaktion, da lassen wir uns weniger vom Wasser inspirieren, sondern schon eher von sprachlichen Moden, von Wörtern, die en vogue sind, die vielleicht auch etwas über unsere Gesellschaft aussagen. Und die unterziehen wir dann einer näheren Betrachtung. Heute soll es mal um den Begriff des Machers gehen, und zwar um eine bemerkenswerte Spielart desselben, den Zukunftsmacher. Kennen Sie noch nicht? Anmerkungen dazu von Meinungsmacher Knut Kortzen.
Seit gut 50 Jahren ist jetzt der wichtigtuerische Macher sehr im Schwange. Man kann das sogar genau datieren. 1975 sang Volker Lechtenbrink eben jenem Macher ein Spottlied, das ein Hit wurde. Zu jener Zeit befand der stets hellhörige Münchner Kabarettist Dieter Hildebrandt, ein neuer Mensch ist unter uns, der Macher ist da. Die große, neue, zentrale Erscheinung in unserer bundesdeutschen Mit-70er-Gesellschaft. Das freilich konnte den Spiegel nicht daran hindern, Dieter Hildebrandt im Jahre seines Todes 2013 als den, Zitat, Scheibenwischermacher zu Grabe zu tragen. Dass sich an dem von Hildebrandt vor einem halben Jahrhundert beschriebenen Typus und Zustand nichts Grundlegendes geändert hat, erkennt man daran, dass sich ein liberaldemokratischer Kandidat für die anstehende Europawahl dieser Tage auf Plakaten als Zukunftsmacher vorstellt. Zwar drohte dem Macher zwischenzeitlich der Entscheider den Rang abzulaufen, aber so einfach lässt sich so ein raumgreifender Macher natürlich nicht verdrängen. Nein, er ist sehr präsent, auch heute noch. Und wir meinen da gar nicht jene Macher, die ihr Handwerk verstehen. Die Stellmacher, Hutmacher, Schuhmacher, Korbmacher oder Uhrmacher. Auch nicht die Filmemacher, Büchermacher und Theatermacher. Das sind allemal bessere Bezeichnungen als das fürchterliche Wort Kulturschaffende, das erst die braune, dann die rote deutsche Diktatur so liebte, weshalb es auch im Wörterbuch des Unmenschen Platz gefunden hat. Gendersensible, aber geschichtsvergessene Leute benutzen es heute seiner vermeintlichen Geschlechtsneutralität wegen sehr gern im Plural. Selbst den Muntermacher und auch den Mutmacher sowie sein Gegenteil, den Angstmacher, wollen wir da mal ausnehmen. Uns kommt es auf das Angeber, ja Mackerhafte an, das sich zum Beispiel im großsprecherischen Zukunftsmacher manifestiert. Für mein Gefühl übrigens auch, um mal auf die eigene Branche zu schauen, im Blattmacher. Im Französischen nennt man den Macher einen Faiseur. Als solchen titulierte schon Honoré de Balzac einen Spekulanten. Der Macher prahlt, nicht zuletzt natürlich mit den ihm zugeschriebenen Qualitäten, aber er hält nie, was er verspricht. Früher gab es dafür das schöne Verb rodomontieren. Die Andersmacher, nannte eine Autorin vor ein paar Jahren mal ein Buch über unternehmerische Verantwortung jenseits der Business Class. Ach, wir hören lieber auf, sind wieder leise und hoffen, dass der Klavierbauer nie als jetzt mal Pianomacher angeredet wird. Ob besagter Zukunftsmacher vom Wahlplakat wohl Astrid Lindgrens »Die Kinder aus der Krachmacherstraße« kennt?
Gedanken von Knut Kortzen. Und das war's auch schon wieder von der Kultur hier auf Bayern 2. Ihre Macherinnen und Macher, die sagen jetzt Danke fürs Zuhören.